Leute, herzlich willkommen wieder beim einzigen Podcast aus Deutschland für die Welt. Mit dabei ist Thomas. Hallo Thomas.
Hallo zusammen.
Ja, heute, ihr werdet es gehört oder weiß nicht, ob ihr die vorige Folge gehört habt. Das kann man ja immer schlecht ausmachen, aber heute geht es mal wieder um Stargate Atlantis. Da sind wir ja noch ganz neu und frisch dabei, das mit euch zu erkunden, also erneut zu erkunden, besser gesagt.
Feedback. Weiß man ja nicht, ne? Also, was ich weiß. Vielleicht gibt es ja auch Zuhörer, die können ja gerne mal runterschreiben, die das bis jetzt noch gar nicht geguckt haben.
Das kann auch sein.
Über uns, ne, da irgendwie zugekommen sind.
Wobei, weiß ich nicht, so vom Gefühl, das ist natürlich nicht repräsentativ, aber was man so gelesen hat zu diesen ganzen Countdown-Sachen, was wir gepostet haben, da geht ja schon hervor, dass irgendwie Stargate Atlantis viel populärer als Stargate SG-1 ist. Also, gefühlt ist SG-1 die kleinere Serie, habe ich jetzt mittlerweile irgendwie, was ich davor nicht hätte, aber irgendwie denke ich mir so, okay, die hat gefühlt doppelt so viele Staffeln, aber warum ist SGA so viel populärer? Aber muss ja einen Grund haben. Vielleicht erfahren wir den irgendwann oder ergründen den mit euch oder schreibt es gerne rein. Ist ja alles ganz entspannt. Hauptsache, ihr guckt Stargate. Das ist ja das Wichtige. Aber ich glaube, so vorgeplänkel müssen wir, ja, gibt jetzt nichts Großartiges. Gestern war ich im Kino mal Science Fiction, das fünfte Element.
Ja, was ganz was Neues.
Ja, ein ganz, ganz neuer Streifen, ne? Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe den erst ein oder zweimal gesehen, ja. Deshalb blieb da bei mir nicht viel hängen, außer halt rote Haare und Bruce Willis und Chris Tucker, der rumschreit und hysterisch ist. Und genau so war es, der Film dann auch. Also, ja, aber war cool. Kann man doch mal machen. Also, weil die neuen Filme, da läuft für mich immer nicht so was Interessantes. Deshalb bin ich froh, dass da einmal im Monat auch so alte Schinken kommen. Mal mehr, mal weniger interessante. Die Folge ist vielleicht auch schon ein recht alter Schinken. Thomas, wie heißt sie denn im Original?
38 Minutes.
Jo, im Deutschen 38 Minuten, alle Sprachvarianten haben sich auch für diesen Titel entschieden. Da gibt es keine Abweichung in irgendeiner Form. Geschrieben von Brad White, das ist ja, uns allen ein Begriff. Und Regie mal wieder und sehr selten Mario Azzopardi.
Genau, zuletzt in Staffel 1, Folge 14. Also bei SG-1.
Und bei SGA sind es, glaube ich, auch nur so eine Handvoll Episoden. Originalausstrahlung war der 30.07.2004. Kam dann am 9.03. zu uns nach Deutschland 2005. Die Quote, diesmal gibt es sie wieder, war 1,5 Millionen, 10,9%. Dann geht's schon los. Wo genau?
Genau, Weltraums. Wir sehen einen Paddeljumper, der von einem Planeten abhebt. Da ist ein Ring drum und Richtung Stargate fliegt. Wir sehen so eigentlich so ein Star Trek-Moment. Ne? Wir sehen die rechte Nacelle hat irgendwie einen, was ist das bei Star Trek? Ja, so eine Trail, ne? Also ist irgendwie kaputt, ne? Und dann sieht man so eine Gas, Deuterium, was ausfließt oder sowas, ne? Bei Star Trek wäre es Deuterium. Ja, im Puddlejumper sehen wir dann Markham, der wird gespielt von Joseph May, ist nur ein weiteres Mal bei SGA unterwegs, ist auch eigentlich Synchronsprecher, also eigentlich gar nicht Schauspieler. Hat dementsprechend auch, ich habe nichts gesehen, was er sonst außer SGA gemacht hätte, so also filmmäßig. Ja, Stackhouse sitzt da im Co-Pilotensessel und Ford kommt von hinten an und schaut vorne raus. Und wobei ist auch irgendwie albern. Ford kommt ja nach vorne und fragt, how we doing? Achso, wir, nicht er. Ja, okay. Na, Lieutenant, na, wir haben hier Tight Lock, sagen sie. Wir haben hier ein Problem, ne? Wir müssen das jetzt irgendwie treffen. Also sie vergleichen es mit einer Nadel, sonst sind wir tot. Und probier es, nice and easy. Und nach hinten brüllt er dann nochmal, na, wir sind nah genug dran, wir können jetzt das Gate anmachen. Und McKay ruft von hinten zurück, hurry, get us back. Und Stackhouse fängt an zu wählen. Interessanterweise hier der erste Filmfehler, es sind nur 5 Symbole, also er drückt nur 5 Tasten oder wir sehen die letzten nicht. Auf jeden Fall irgendwie merkwürdig, dass dann das Gate aufgeht. Wir sehen, dass der Jumper auf das Gate zufliegt und wir wechseln wieder in den Jumper und sehen, dass Shepard hinten im Compartment liegt und er hat ein großes ja, insektenartiges Ding an seinem Hals sitzen oder an seinem Nacken sitzen und Teela und McKay kümmern sich um ihn. Und Shepard beschwert sich, dass man das Ding doch endlich jetzt abnehmen sollte. Und ja, hier geht nicht. Und Shepard will dann alles Mögliche ausprobieren. Ja, cut it off. Und ja, ne, McKay, der sich dann von vorne meldet. Ne, wir können, sobald wir die Verbindung haben, können wir hier den Medical Emergency anmelden. Und ja, Teela auch so, ja, wir müssen da irgendwas vor ihm tun können. Wobei ich mich frage, warum sie sich da jetzt irgendwie so riesen Gedanken drüber macht. Weißt du, die sind gleich zu Hause. Ne, da kann sich jemand Vernünftiges um ihn kümmern. Ne, also, warum die
Die
jetzt so
wissen schon,
sind.
was gleich passiert. Passiert, passiert.
Ja, McKay auf jeden Fall. Auch geil, dass ihm das jetzt anfällt, weil dieses Ding wird er ja nicht im Puddlejumper irgendwie an den Hals gekriegt haben, ne? Und sagt dann hier, First Aid Kit ist hinter dem Pilot Seat. Ja, können wir mal gucken, was wir da drin haben, um seine Schmerzen zu lindern. Und Shepard soll dann bitte doch still liegen bleiben. Es wird sich noch ein bisschen darüber beschwert, dass man doch irgendwie langsam unterwegs zu sein scheint. Stackhouse sagt aber hier, wir müssen ja hier irgendwie durch und in einem Stück. Und wir sehen, wie die Pods, die halt rechts und links rauskommen, die Nacelles eingezogen werden. Aber der rechte klemmt irgendwie und macht dann ein Klankgeräusch. Auch interessant, dass man das im Weltraum hört. Ja, Ford meldet sich über Radio bei S, bei Atlantis. Und ja, meldet den Emergency an. Und im Kontrollraum sehen wir Weir, die da im Kontrollraum steht. Und das Gate ist offen. Und was ist denn los? Und ja, ne, der Techniker, der den Radiokontakt hergestellt hat, sagt, hier gibt Medical Emergency. Ich habe Dr. Beckett schon Bescheid gegeben. Er ist unterwegs. Hier, gib mir doch mal Dr. Major Shepard. Und der Techniker dann, ja, das ist leider der, der verunglückt ist, also der verletzt ist und im Puddlejumper. Also es ist jetzt eine andere Reihung von wirklich klitzekleinen Szenen. Ne? Wir sehen McKay mit dem Medkit, der sich dann wundert, wie sollen wir das Ding jetzt irgendwie abmachen. Aber Teela sagt hier nur irgendwas gegen die Schmerzen und er braucht einen Doktor. Wie lange brauchen wir denn noch? Und Ford, ja, hier, wir sind fast da. Ford meldet sich auch nochmal bei Atlantis und sagt, Flight Jumper One on Final Approach. Ja, Weir will es irgendwie trotzdem jetzt noch genau wissen, ne? Was ist denn jetzt mit Major Shepard? Und Ford antwortet dann im Schiff. Hier, von wegen, da hat sich ein Alien Käfer an seinen Hals gesetzt, ne? Er ist irgendwie total immobil. Und ja, was tut es denn mit ihm? Keine Ahnung. Wir können es jetzt nicht irgendwie von ihm abkriegen. Wir haben alles Mögliche probiert. Uwe macht sich dann irgendwie Gedanken darüber, so von wegen, ey, ihr wisst schon, was das bedeutet, wenn wir so ein Vieh jetzt einfach nach Atlantis bringen. Ja, Ford meint sich, ja, wir haben keine andere Wahl, was ja eigentlich auch Quark ist, ne? Also in dem Moment aus dem Kontext heraus, ne? Hätte man ja wohl eine Wahl, ne? Man könnte ja einfach da bleiben und warten, bis der nächste Puddlejumper, bis mit dem Doktor kommt, mit dem Beckett kommt oder sowas. Aber das wissen wir an der Stelle noch nicht. Also sie haben wirklich eigentlich keine Wahl. Wobei das jetzt auch, das ist auch etwas, was ich dann später auch noch zu bemängeln habe. Also das ist irgendwie blödsinnig, dass die jetzt irgendwie da unter Zeitdruck stehen oder sowas. Also in dem Moment, ne? Also Zeitdruck haben sie, kommt gleich. Wo ihr sagt, befehlt auf jeden Fall Quarantäne für die Jumper Bay. Der Puddle Jumper ist jetzt auf Automatik und ja, der erste Teil vom Jumper geht ins Wurmloch, ist dann aber, ja, bleibt mittendrin hängen, weil die Nacelle irgendwie doch zu breit ist, um durch das Gate zu passen. Die Herrschaften an Bord werden alle durchgeschüttelt und ja, ne, dann kommt der Jumper zu einem Halt. Er ist halb auf der einen Seite, also halb im Event Horizon und halb steckt, ist er noch draußen. Und damit endet der Teaser, Opening Credits und im Kontrollraum geht es weiter.
Unsere Wir mit 3R fragt sich jetzt, wo sind die jetzt? Und der Techniker hat keine Ahnung, der Guide, genau, der Skate ist noch aktiv. Und ja, der Anzeige nach, ne, müssten sie halt schon durch sein. Und ja, im Jumper sehen wir, wie sich alle jetzt berappeln. Man sieht den Event Horizon des Skates und ja, der hintere Teil des Jumpers, rennt den eben vom vorderen, also das ist schon, wie Thomas gesagt hat, die Hälfte ist durch sozusagen und McKay ist wenig begeistert. Oh nein! Taylor fragt, was denn hier passiert sei und McKay, ja, hier die Triebwerke, die Dinger hier, die während des Fluges rausstehen, sind nicht eingefahren. Es kann nur das sein, entweder das oder das Stargate ist geschrumpft, was ich bezweifle. Das ist ein böses Problem. Taylor fragt dann, was man denn da jetzt machen könnte und McKay ist sichtlich nervös, pessimistisch. Weiß ich nicht, ob man da überhaupt das machen kann. Ne? Hier wirklich ein Riesenproblem. McKay meint, hier, helft mir mal. Und die beiden ziehen dann. Und Ford scheint doch. Was? Achso, er entdeckt dann einen Arm da, McKay, der doch im Jumper da zu sehen ist. Der Rest ist halt im Gate verschwunden. Also von der Person. Und die ziehen dann jetzt an dieser Person. Die ziehen ihn dann raus, praktisch aus dem Wabbelmasse. Das ist nämlich da fort und der fand, das war aber jetzt doch seltsam. Und McKay allerdings und Ford dann, ja, das ist doch hier. Und ja, McKay, ja, stimmt. Tja, Ford stellt auch dieses scharrende Geräusch fest, ne, wir sitzen fest. Ja, und McKay bestätigt auch das und meint eben, die Triebwerke sind nicht rechtzeitig eingefahren. Und ja, so eine Art rechteckiger Stöpsel in einem runden Loch sei man jetzt metaphorisch. Ja, und Ford fragt nach, ob man jetzt halt die praktisch schon durch sind, weil es ja durch die Hälfte getrennt ist, den Markham und Stackhouse da rausholen könne. Und McKay meint, wir würden uns entmaterialisieren, sobald wir hier diesen Event Horizon überschreiten. Wir kommen da einfach nicht an sie ran. Derweilen kniet sich Taylor neben Shepard und Ford folgt ihr da, fragt auch nach dessen Befinden und Taylor meint, ja, bei diesem Aufprall, da hat er wohl das Bewusstsein verloren. Es knackt ein bisschen, so ein Funkknacken und Atlantis meldet sich und fragt eben, wie der Status hier von Jabba 1 sei. Und Ford meldet sich über Funk und findet es schön, die Wir zu hören und meint hier, wir sind hier immer noch, wir vier sind immer noch hier, aber Markham und Stackhouse stecken mitten im Event Horizon.
Das ist an der Stelle auch ein bisschen merkwürdig, ne? Also wir haben ja gerade Ford gesehen, der da halb drin war, den man wieder rausgezogen hat. Mhm. Wir wissen durch Erfahrung, dass das Gate ja erst Sachen abstrahlt, wenn sie komplett drinnen sind. Das scheint mit einzelnen Personen nicht zu sein, wenn sie irgendwo drin sind. Also es muss das ganze Ding sein. Mhm. Das heißt, die hängen vermutlich noch nicht aufgelöst in den Transport irgendwie. Wir sehen es ja irgendwie immer, ne? Also dass die dann irgendwie transportiert werden, in was für Teilen auch immer. Also die müssen wirklich nur im Event Horizon stecken. Für ob die da irgendwie gefangen sind, also eingefroren sind, weil da keine zeitlichen Gesetze gelten, wir wissen es nicht. Weil ansonsten, du kannst ja auch den Arm reinstecken. Also sie sind noch nicht abgestrahlt, ansonsten würdest du ja auf der anderen Seite rauskommen. Genau. Also theoretisch, ne, du kannst ja auch den Arm wieder rausholen. Hm. Wir haben auch noch nicht gehört, dass O'Neill, der da irgendwie bei Gelegenheiten schon mal seinen Arm reingesteckt hat.
In den ersten Folgen, ja.
Dass er nichts mehr auf dem Arm fühlt. Weil wenn er den nicht bewegen könnte, jo, ne? Dann kannst du zwar den Arm dann wieder zurückziehen mit den Muskeln, die draußen sind, und könntest aber mit der Hand nichts machen, ne? Aber das wissen wir alles nicht. Ist alles so ein bisschen merkwürdig. Das
ist sehr vage. Wir fragt auch, was jetzt passiert sei und McKay, ja, hier die Triebwerke waren das. Und Ford, ja, wir vermuten, dass es eins der Triebwerke war, aber wissen es nicht genau. Was auch geil ist, dass Ford jetzt einfach von nur einem Triebwerk, ja, okay, aber noch weiß man es halt eigentlich nicht so genau und McKay sagt nochmal, es gibt da keine andere Erklärung. Also irgendwie seit 5 Minuten sprechen die hier das Gleiche. Das ist sehr merkwürdig. Und wir fragt über Funk nochmal, ja, ob sie das richtig versteht. Ne? Also sie können hier nicht dieses Steuerelement erreichen. Und McKay, ja, Elizabeth, ein äußerst faszinierendes Rätsel, das ich lieben gerne mit Ihnen erörtern würde, bis sich das Stargate abschaltet und dieses Schiff in 2 Hälften spaltet. Also sehr schnippisch und wie auch, regen Sie sich ab, Rodney. Und über Funk, was zur Folge hätte, redet er einfach weiter. Und Rodney, ich muss auf den Laufenden sein, wenn ich Ihnen helfen soll. Lieutenant Ford, erzählen Sie mir davon. Und ja, der Ford springt praktisch in die Geschehnisse, die wir als Zuschauer noch nicht gesehen haben. Meint nämlich, wir konnten hier diese Operationsbasis der Rays aus dem All nicht ausmachen, wie beim letzten Mal auch. Also gab es da wohl schon mehrere Versuche. Also haben wir da die gleichen Landekoordinaten angesteuert wie zuvor, um uns das mal näher anzuschauen.
Genau, da aber kommen wir auch später.
Komisch, weil wenn man die da nicht ausmachen kann, warum landet man immer auf der gleichen Stelle? Also, ja, verstehe ich nicht. Also,
ja, es kommt nachher noch so was anderes dazu. Also bitte, mal ganz ernsthaft. Also sie entdecken später was man hätte durchaus sehen müssen, auch aus dem All.
Ja, eigentlich schon.
Ne, also.
Außer es wurde holographisch so projiziert, dass es ganz aussieht. Wer weiß das schon. Ja. Dann sieht man eben einen Flashback, der uns als Zuschauer jetzt nochmal an die Hand nimmt. Das Team ist im Wald unterwegs und ja, tritt auf eine Lichtung. Vielleicht eine kanadische Lichtung? Nichts Genaues weiß man nicht. Shepard blickt durch ein Fernglas und schaut sich die Sache an und meint, ja, sie ist weg. Und McKay so, was? Also sie sagen doch hier, die wären da in einem Berghang. Und Taylor sagt, ja, war auch da drin. Shepard steht dann auf, na, gehen wir weiter. Und sie nähern sich dann dem Standort, wo diese Operation Base wohl mal war. Doch da ist jetzt nichts mehr zu sehen, bis auf eben den riesigen Krater, den hätte man auf jeden Fall, was Thomas schon gesagt hat, irgendwie von oben sozusagen aus wahrnehmen müssen. Der ist wirklich gigantisch. Ja, Shepard stellt fest für sich, ja, hier hat sie sich befunden. Und McKay, ja, es ist doch nur noch ein Loch. Also als Berg, finde ich, ne, mehr Loch als Berg. Und Taylor denkt, vielleicht wurde das zerstört. Und Ford meint, nee, das sieht nicht aus wie ein Explosionskrater. Bei solchen Aussagen finde ich halt auch immer schwierig, weil Es gibt 7.000 Milliarden verschiedene Stoffe oder Sachen, die explodieren können. Und da sehen auch Explosionsbilder anders aus. Deshalb, naja, aber okay, geschenkt. Ford ist vielleicht auch ein Wissenschaftler, wissen wir nur noch nicht. Shepard meint, nee, nee, hier. Es sieht so aus, als hätten sie irgendwie gepackt und wären halt verschwunden. Vielleicht ein Schiff. Ne? Und Ford ist sich da nicht schlüssig, ne? Weiß ich nicht so recht. Dieser Berghang, der war ja auch voller Bäume. Und Shepard, ja, schon, aber ne, die halten doch hier die Race. Ja, hunderte Jahre, also Jahrhunderte so lang Winterschlaf. Also können sie auch inzwischen da halt, können da auch Bäume schon drauf gewachsen sein. Ne? Taylor sagt, dann würden wir in einem der großen Schiffe halt gefangen gehalten, die wir aus der Zeichnung kennen. Und sie sind wohl aus dem Weg, hier schon andere Welten auszuweiden. McKay blickt sich dann um und entdeckt einen Wraith-Trupp, der sich da durchs Unterholz schlägt und. Ja, da bewegt sich doch was. Alle drehen sich um und ja, können sich noch so ganz fix irgendwie ducken, als die Wraiths da mit dem Beschuss anfangen. Und Shepard meint hier, weg hier. Und rennt dann durch den Wald alle und der Flashback endet dann. Ja. Und dann geht's wieder zurück in die Gegenwart.
Puddlejumper beschwert sich McKay darüber, dass Ford doch nicht unbedingt bei Adam und Eva hätte anfangen müssen, aber Ford sagt, nee, das muss sie doch alles wissen und ja, McKay weist auf die Zeit hin, hey, wir haben hier weniger als 38 Minuten, also vor allen Dingen, hey,
Folgentitel. Ja.
wir haben hier weniger als 38 Minuten, ist auch geil, weißt du, als ob Ford jetzt irgendwie einen Vortrag von 5
Ich
Stunden
fand das
Länge
auch
da. Vielleicht
nicht
ist das,
lange. Ja.
vielleicht ist Ford auch so eine Quasselbacke. Weißt du, dass man
Das
sich Gedanken
wissen wir
macht,
noch nicht,
oh
aber kann sein.
Gott,
Oh,
oh
er fängt an. Oh
Gott,
Gott.
oh Gott, dann hört
Setzt
er
euch
die
schon mal
nächsten
hin,
3 Stunden
Kinder.
nicht mehr
Ja.
aus. Ja, nehmt euch einen Keks. Dr. Weir hat das mitgekriegt übers Radio und so, hey, wie, was, wieso? Ja, McKay dann die Stargate-Technologie nochmal erklärend. Ne? Und Stargate kann maximal 38 Minuten offen bleiben. Also wir haben ja schon Stargates gesehen, die deutlich länger offen bleiben können. Ne? Also, aber das ist ja eher die Ausnahme. Wir denken da an Schwarze Loch. Aber sonst ist es 38 Minuten und ja, Listern. Ja, was braucht ihr denn? Hilfe? Ich werde Kavanagh, Grodin und Simpson, Homer Simpson vermutlich, in einen Raum stecken, mal gucken, was sie sich ausdenken können. Und ja, McKay schlägt dann auch vor, hier diesen Tschechen, ach, ich kann mich nie an seinen Namen, der Dr. Selle, ja, genau. Na, und wir gucken mal auf unserer Seite, was braucht ihr sonst noch? Und McKay sagt, nee, danke, momentan nichts, wir werden euch dann Bescheid sagen. Und ja, im Kontrollraum kommt jetzt auch Beckett an, fragt dann, wo ist denn mein Patient? Ja, gibt ein kleines Problemchen, sagt Liz. Hier, lass uns mal in den Konferenzraum schlendern. Hier, lasst den Channel open at all times und macht diesen dummen Alarm hier aus. Und dann gehen sie in Richtung Konferenzraum und wir an Bord des Puddlejumpers wieder zurück. Wir sehen dieses Alien da irgendwie pulsieren. Hat ein bisschen was von diesem Facehugger. Ja,
Hat
aus
wirklich
Alien.
was von, ja.
Ja. Ja, wir sehen ein bisschen was an Blut und da, wo es sich in Shepard reingebohrt hat. Und ja, der wacht aber jetzt auch auf und sieht dann Taylor mit großen Augen an, die da mit dem Medkit neben ihm sitzt und oh, geht's dir gut? Und sie sagt, ja, sie bestätigt, dass dem so sei, sie unverletzt ist. Und Herr Shepard mit uneingeschränkter Gewissheit stellt er fest, hey, wir sind immer noch nicht in Atlantis. Nee. Und ja, dann sieht er auch plötzlich den Event Horizon und Ford, was ist denn das? Wir stecken hier fest. Bitte was? Ja, im Gate. Und Gott, mein Tag ist noch schlechter geworden, beschwert sich dann Shepard. Und ja, ne, McKay erzählt ihm auch nochmal, woran es liegen könnte, ne, dass ein Driveport nicht eingefahren ist und Mechanical Failure könnte das sein oder dass es beschädigt worden ist. Als wir abgehoben sind, meint Ford dann, wir sehen noch einen Flashback. Die Wraith feuern auf den Jumper, als Markham und Stackhouse abheben wollen. Ja, man wird durchgeschüttelt und get some altitude, befiehlt Shepard, ne, weil sie unter Feuer sind. Ja, scheinbar haben die Wraith dabei irgendwie den Antrieb getroffen, den seitlichen rechten. McKay im Puddlejumper in der Gegenwart dann wieder, hey, du weißt es nicht, ne, könnte auch der Mechanismus sein. Cockpit on the left, sagt Shepard dann, da könnte man das wohl einfahren. Ja, die, sagt McKay, das ganze Cockpit ist demolekularisiert. Moment, können wir das irgendwie von hier hinten machen? Und Shepard, nein. Auch geil, ne? Shepard nimmt man eher so als Mann der Tat, ne? Dass er so mit absoluter Gewissheit weiß, dass
Ja. Ja.
Wobei das auch merkwürdig ist. Also dieses Schiff, wir haben ja nicht gesehen, dass Shepard, wenn er das Schiff bedient, da irgendwie, keine Ahnung was, ne, sich irgendwie ein Ding an die Stirn setzen muss oder sowas, damit er mit dem Schiff kommuniziert. Also eigentlich merkwürdig. Das ganze Schiff ist ja eigentlich darauf gemacht, dass man das auch mit Gedanken steuern kann. Vermutlich sollte es dann doch auch egal sein, wo er sich befindet. Also er könnte auch hinten ja, sagen, hier das schnell einziehen.
Und so groß ist es nicht, dass, also.
Aber das Ding ist halt kaputt. Ja, ne? Also okay, ich ja, denke mal, es ist einfach kaputt, ne? Ja. Weil ansonsten könnte man es ja wirklich irgendwie einziehen.
Und dann geht die Folge nur 3 Minuten, wäre die kürzeste dann.
Ja, genau. Na, Shepard konzentriert sich einmal, zack, bumm, zu Hause, Ende Gelände. Ja, okay, muss ein bisschen Bug noch abkriegen, aber das hätte auch noch 5 Minuten.
Ja.
Nee, ja, okay, dann entschuldige ich mich, sag McKay, ich werde mich mal hier rüben hinstellen und ein paar Messungen vornehmen. Und ja, ihr könnt euch ja noch ein bisschen weiter unterhalten. Und im Briefingraum berichtet Liz dann den Scientists und Engineers, die da rumwuseln. Na, ihr seid alle gebrieft worden, wir haben weniger als eine halbe Stunde. Wo ist denn Dr. Zelenka? Und Kavanaugh antwortet, dieser hier so von wegen macht eine Simulation im Puddle Jumper 2, ist direkt dahin marschiert. Kavanaugh wird gespielt von Ben Cotton, hat dargestellt in einmal First Wave, einmal Smallville, einmal Dark Angel, einmal X-Factor, einmal 4400, einmal Dead Zone, zweimal Battlestar, einmal Fringe, zweimal Supernatural, einmal Arrow, zweimal Akte X. Detective Bill Bryce in Man in the High Castle. Und der Typ war echt fleißig, 182 Rollen. Also der hat scheinbar überall mitgespielt, aber das waren jetzt die nominell wichtigsten, die mir irgendwas sagten. Liz freut sich auf jeden Fall, das wäre cool. Ist, ja, wenn wir genug Zeit hätten, wäre das wohl so, aber nee, sagt ne, Liz ist da optimistischer. Na, wir können das immer noch schaffen, Doktor. Wir haben 6 Leute auf diesem Schiff. Und Beckett hier, was soll ich denn hier eigentlich machen? Ich bin ein medizinischer Doktor, ne? Ja, würden sie nicht einfach durch den Event Horizon kommen? Also wenn sie jetzt alle nach vorne in den Event Horizon gehen, würden sie dann nicht der vordere Teil des Schiffes bei uns ankommen, wenn man das, wenn das Gate sich abschaltet? Nee, sagt Kavanaugh, nee, ganz und gar nicht. Und Grodin erklärt dann nochmal, ne, das wird in Einheiten geschickt. Ne? Die eine Hälfte, die vordere Hälfte kann ich rematerialisieren, wenn ich das ganze Schiff im Event Horizon ist. Ja, das Stargate wartet halt auf zusammenhängende Components. Ne? So von wegen der Jumper und jeder drinnen müsste komplett im Gate sein, also im Event Horizon, um zurückgeschickt werden. Und ist irgendwie für Weir immer noch, also für Beckett immer noch ein bisschen zu kompliziert und Liz übersetzt es dann nochmal, ne, das Gate sendet nur Dinge in einem Stück. Okay, damit kann Beckett was anfangen. Ja, ne, die Front Section, berichtet dann Grodin, würde mit allen Männern demolekalisiert bleiben. Die würden nicht mehr existieren und die anderen, ja, so von wegen würde direkt dann getrennt und dann würden sie sofort, also in 29 Minuten, dem harten Vakuum des Weltraums ausgesetzt. Ja, Simpson fragt dann, was ist denn, wenn sie den Bulkhead Door schließen? Simpson wird gespielt von Fiona Hogan. Einmal Dark Angel, Vicky in iRobot, einmal Supernatural, einmal Travelers. Insgesamt nur 46 Rollen. Ja, das könnte funktionieren, sagt Liz. Ne? Könnte man irgendwie ein Lifeboat haben in der Richtung. Ja, aber na, Grodin ist sich da gar nicht sicher, das würde Atmosphäre verlieren. Und ja, wir könnten doch dann einen Second Jumper schicken und dann was? Ja, keine Ahnung. Contact Jumper Run und dann schauen wir mal von da. Wobei das jetzt vermutlich nicht so das Problem ist. Ne? Also das Ding schwebt im Weltraum, das könntest du ja dann das Gate anwählen und dann einfach da reinschubsen. Oder keine Ahnung, jeder geht mit der Suit raus oder so, mit der Leine. Und nimmt die, also das ist vermutlich jetzt nicht so kompliziert. Wir wechseln auf jeden Fall zurück in den Puddle Jumper.
Genau, McKay tippt da auf einer, ja, so eine kleine Konsole rum. Ford sitzt ihm gegenüber, Shepard liegt da immer noch flach auf dem Boden mit Taylor an seiner Seite. Und ja, McKay schließt dann, also dieses Shot und Ford fragt nach, was denn das jetzt hier werden soll. McKay, Entschuldigung, hier, er macht eine Taschenlampe an. Grodin meldet sich dann aus Atlantis und ja, wir sind auch hier, meint McKay. Wir schlagen Ihnen vor, das Shot zu schließen und McKay, er sarkastisch, ah, guter Vorschlag, was noch? Ja, wir arbeiten an den Problemen, melden uns dann später wieder und McKay, danke für den Anruf, also ist da sehr gereizt und das sagt er nochmal, dass er irgendwie, hat hier noch jemand außer mir hier so Platzangst, ne, Platzangst und Ford fragt, warum er jetzt dieses Shot überhaupt verriegelt hat und McKay, ja, weil hier, wie sonst, wenn das Gate sich abschaltet und das Vorderteil abgetrennt wird, im Weltraum landen und Ford fragt nach, ob das die Sache jetzt hier halten wird Und McKay erklärt, das ist jetzt wie eine Sichtblende in einem U-Boot. Ich ziehe es vor, zu ersticken, als eben dekomprimiert zu werden. Also ich persönlich wenigstens. Und Ford, ja, wenn die Luft hier dünner wird, dann müssen wir schon mal doch hier drin vielleicht ruhiger werden. Und ja, McKay, aber weiter. Ja, warten Sie mal, wie dünn sie erst in 27 Minuten wird. Und Shepard aus dem Hintergrund so, McKay, ne, Vakuum, das nenne ich dünn. Hören Sie auf damit. Oh ja, tut mir leid, anscheinend, dass ich hier anscheinend als einziger weiß eben, dass wir tief in der Scheiße stecken. Shepard bedeutet, ja, sollte doch nicht ja, davon erzählen, ne? Er weiß selber, dass wir in der Scheiße stecken und so. Also er selber halt und das Team schaut sich resigniert an. Und Shepard meint weiterhin auch, man solle jetzt auch nicht den Markham und Stackhouse vergessen. Wir haben ja noch genug Zeit, das Problem zu lösen, aber eben nur, wenn sie anfangen, die Klappe zu halten und endlich ihren Verstand benutzen. Und der McKay entschuldigt sich jetzt, dass er hier so reagiert. Er meint nämlich, das ist irgendwie immer so, bevor es also zum Ende kommt oder zum Ende geht, dann reagiert er so und es ist eine schlechte Angewohnheit. Also anscheinend steckt er, so klingt es, alle zwei Wochen in einem lebensbedrohlichen Szenario. Also das geht ja aus dem Dialog hervor. Er überlegt, vielleicht kann man jetzt diese Triebwerke oder das Triebwerk manuell einfahren. Und ich habe, ja, wäre ja möglich, ne? McKay klappt dann so eine Konsole von der Decke aus und werkelt darum. Taylor legt ihre zusammengefalteten Hände, Freutscher, legt ihre zusammengefaltete Jacke in Shepards Nacken. Da kann er sich da drauf bequemen und ja, soll wieder zu Kräften kommen. Und Shepard meint, nee, ich habe hier auch nur wenig Schmerzen und Ford findet, das ist doch super. Und Shepard findet aber, das ist nicht super, denn er spürt wohl seine Beine nicht mehr und die Hände und Arme sind auch langsam taub, kann das kaum noch bewegen. Ja, und es wird doch schlimmer. Hören Sie, Lieutenant, ich will damit nur sagen, wenn Sie dieses Ding nicht bald hier entfernen, dann bleibt mir hier nur noch weniger Zeit als Ihnen.
Ne? Was auch ja irgendwie merkwürdig aber ist. Ne?
So, kann also er gar nicht wissen, wie lange das
ist. Ja, er sagt also, ja auch Hands and Arms are numb. Ne, also ne, sind irgendwie so taub, dass, na, also er sagt ja nur bei den Beinen, dass er sich, die, dass er die nicht spüren kann. Ne? Die sind, die Hände und die Arme sind irgendwie ein bisschen betäubt. Hm. Ne? Und er sagt, I can barely move them, aber sie haben vorhin noch gesagt, er wäre komplett immobil. Also er konnte sich so überhaupt nicht bewegen. Also das passt auch irgendwie nicht.
Hat sich vielleicht der Zustand nochmal geändert in 3 Minuten.
Verbessert.
ja. Verschlimmbessert.
Vielleicht haben sie das Liz erzählt, dass er ohnmächtig war. Er ist completely immobile.
Ja, der kriegt nichts mehr mit. Wir haben hier jetzt das Kommando. Es ist die Meuterei im Jumper. Sehr gut, ja. Genau, jetzt gibt es die Szene, in der Selenka in Erscheinung tritt auf Atlantis, der zwischen zwei Wissenschaftlern da ist, in einem Jumper und wir kommt hinzu. Selenka sagt noch was auf Tschechisch, was, ne? Hier mojesz mi daty negniowski dada prosim. Genau, also was man hier sagen kann, ich habe es ja wieder auf Deutsch gesehen, der Sprecher hier, der hatte in dieser und der nächsten Episode einen anderen Synchronsprecher als später in der Serie. Er wurde hier von Rudolf Wesley, also nicht Weselski, synchronisiert anstatt von Dieter Landuris. Leute, die haben alle so unfassbare Science-Fiction-Namen. Dieter Landuris, das klingt doch ausgedacht, aber okay. Geiler Nachname. Ja,
Dieter jetzt nicht unbedingt.
Ja.
David Nickel, einmal Seven Days, einmal Dead Zone. Einmal taucht er später noch in der Staffel 10 in SG-1 auf, einmal Eureka, aber in derselben Rolle, ne? Also er hat einen Gastauftritt. Einmal Eureka, einmal Fringe, einmal Once Upon a Time, zweimal Supernatural. Nur 76 Rollen in Summe, aber sonst war jetzt nichts Dolles dabei.
Also wenn ich das Gesicht sehe, muss ich auch eher an Atlantis denken und da weiß ich jetzt nichts anderes, ja. Genau, und wir fragt hier Dr. Selenka und ja, tut mir leid, ne, ich, also bei der Besprechung war ich nicht dabei und da, ja, es war jetzt irgendwie gar keine Zeit. Ja, wir meint, ja, ich will ja nicht sie da aufhalten, aber ich muss wissen, woran sie arbeiten, damit ich hier Jumper 1 informieren kann. Und Selenka stottert ein bisschen rum, ne, wir versuchen hier die Triebwerke aus dem Inneren der Heckkabine da, wie man die da wieder einfahren kann und wir fragt, ob man dann schon was erreicht hätte, wobei das ja auch so eine Frage ist, wenn sie schon was erreicht hätten, hätten sie sich ja gemeldet. Also, ja, egal. Ich finde so, man teilweise so Fragen immer manchmal so, hä? Komisch. Genau. Selenka meint, naja, oh, die Technologie hier der Antiga, die ist sehr redundant, was eben die Sache gefährlich macht, wenn man da ran herum experimentieren kann. Wir fragt, ob es, also, es könnte sich aus Versehen die Heckklappe öffnen oder die Lebenserhaltungssysteme und ja, meint Herr Selenka. Aus diesem Grund müssen wir herausfinden, welches der korrekte Zugriffspfad ist. Und wie sagt sie jetzt verstanden und wie man denen helfen könnte. Und Selenka Sagt es auch, was ich über angesprochen habe. Ja, indem sie nicht mehr fragen. Ja. Also sind das ja direkt irgendwie unterwegs, habe ich das Gefühl, aber ist auch mal sympathisch. Gut. Ja, und geht dann und dann sagt er noch irgendwas. Tak, Aspontrimijay. Ich weiß nicht, ob es irgendwas Gefluche ist, aber wer weiß das schon. Dann haben wir noch eine Miniszene im Weltall. Im Jumper sehen wir McKay, der halt an dieser Konsole weiter rumfriemelt und Shepard meint zu dem, ja, Lieutenant, nehmen Sie sich hier das Messer und schneiden mir halt dieses verdammte Ding da mal ab. Es kann auch dann nicht mehr wehtun, wenn es, also nicht mehr wehtun als beim letzten Mal. Taylor fügt an, ja, da hätten wir sie doch aber beinahe verloren. Shepard, ja, irgendwie verliert ihr mich sowieso. Also ist ein bisschen resigniert. Ford meint, ja, Sir, wir wollten es doch auch schon auf dem Planet entfernen und da haben wir ja schon alles versucht. Also anscheinend gab
Ja,
es da
es
schon einen
ist.
Versuch irgendwie, aber ja.
Ja, aber wir wissen immer noch nicht, warum. Also mal ganz ernsthaft, ja, er kann sich momentan nicht bewegen. Aber ja, wenn das doch alles ist, ne, warum warten die nicht, bis sie in Atlantis sind? Also, was macht dieses Ding noch, außerdem, dass er dem jetzt irgendwie dafür sorgt, dass er seine Arme und Beine nicht bewegen kann? Warum wollen sie das Ding auf Teufel komm raus von ihm runtermachen? Obwohl sie keine Mediziner sind. Ich verstehe es nicht.
Ja, es nervt ihn halt da. Ich weiß nicht mehr.
Na, keine Ahnung.
Genau, dann gibt es einen weiteren Flashback.
Dem Wraith-Planeten, wir sehen Ford daneben, Shepard kniet, der liegt auf dem Boden, der Bug ist schon dran. Wir sehen jetzt, wie man es probiert, ne? Der Bug wird angeschossen, ne? Shepard schreit wie am Spieß. Damit endet der Flashback, im Puddlejumper geht es dann weiter. Ne? Wir haben alles, was wir probiert haben, hat ihnen ja nur mehr weggetan. Ne? Das Teil hier heilt sich einfach und ja, das zieht ja irgendwie die Kraft raus. Like a Wraith, sagt Teela. Und oh, Shepard ist total begeistert, das musstest du jetzt sagen. Ja, mein Vater hat mir viele Stories von solchen Kreaturen erzählt und ich dachte, der wollte mich irgendwie nur dazu bringen, als Kind die Kinder, also als Kind, dass man nicht irgendwie vom Camp abhaut oder sowas. Und ja, aber wie tötet man es? Ich weiß es nicht. Wobei, auch interessant, ne? Great, did he tell you how to kill it? Und Ford antwortet, I don't know, sir, I'm not sure we can. Weißt du? Er fragt Teela. Hey, hat dein Vater dir gesagt, wie man das Ding tötet? Und Tila antwortet nicht mal. Wer hat denn das geschrieben?
Ja,
Ja, Second
komisch.
Opinion. Holt doch mal Beckett ans Radio und auf Atlantis sehen wir dann, wie Beckett eintrudelt. Hier, setz dich mal hin, sagt der Techniker. Das Mikrofon ist offen. Und ja, Beckett, wie geht's denn den Patienten? Und Ford meldet sich. Ne? Major Shepard ist bei Bewusstsein. Die Kreatur ist still, ist immer noch an ihm dran. Und ja, Shepard witzelt ein bisschen rum, so von wegen hier, wie wäre es denn mit dem Hausbesuch aus, Doc? Und ja, Beckett auf der anderen Seite, so von wegen, ja, hier, so von wegen, settle for long distance, anders geht's momentan nicht. Aber ich hab gehört, was sagt er eigentlich im Deutschen? I'm told you have something of a.
Es heißt, sie hätten sich was angelacht. Ja.
Ja. Im Englischen ist es viel lustiger.
Okay.
Er sagt, I'm told you have something of a Klingon. Na, also etwas, was
Ach
sich
so.
angrapscht.
Ja, okay.
Na,
Klingon.
also das ist
Ja.
eine typische Star Trek-Referenz, ne?
Sehr gut.
Klingon.
Ja.
Ja. Na, Shepard ist auch total am Lachen. Und ne, ist auf jeden Fall die größte Zecke, die hässlichste Zecke, die ich jemals gesehen habe. Wie ist denn die überhaupt da an sie dran gekommen? Und ja, Shepard erzählt dann, es endet also wieder im Flashback, ne? Die Wraith haben uns beschossen. Und ja, man guckt bei der Flucht zurück. Und ja, Shepard befiehlt ihr dann, hier geht zu Markham, ready, macht euch ready for takeoff und ich werde euren Rückzug sichern. Also mit ihnen, ich bin in einer Minute da. Und ja, die drei anderen hauen ab und Shepard ballert auf die Wraith. Und er rennt weiter hinterm Baum, feuert wieder. Und ja, Ford hat keine guten Nachrichten, man ist vom Jumper abgeschnitten. Und ja, negativ, sagt Shepard. Wobei ich, negativ, es wurde überhaupt nichts gefragt. Ne? Ich, so von wegen, ne? Ich sehe auf einen bei euch von 3 Uhr, er nähern sich wohl noch zwei andere von hier aus. Oh, sie sind überall, wo kommen sie denn her? Und Shepard dann, hier, Lieutenant, du weißt, dass ihr euch doch Sachen sehen lassen können, die nicht da sind. Der Weg vor euch ist frei. Move. Wobei auch interessant, so von wegen, weil Ford ja sagt, er kann Wraith sehen. Also wir haben bis jetzt nur so schattenhafte Schemen gesehen, wenn die
Ja,
Wraith ihre Fähigkeiten
also.
angesehen. Dass jetzt wirklich da Wraith sind, ist irgendwie, vielleicht hat Shepard es mit den Augen, vielleicht sind alle tot. Ja, genau, Shepard bewegt sich, noch ein Stückchen hinter in seine Deckung und bleibt dann in einer Spinnen, also einer Spinnennetz hängen. Und da ist dieser Käfer in der Mitte. Wir sind im Kontrollraum in der Gegenwart. Man unterhält sich immer noch Long-Distance-mäßig und ja, kannst du es mir beschreiben, will Beckett dann wissen. Und ja, 2 Feet in Length, also das sieht nicht so aus, als wäre es 30, 60 Zentimeter lang, also eher die 1 Feet hätte es eigentlich sein müssen, also 1 Foot. Also die Größenangabe ist völlig überzogen, aber er sagt, including the tail, ne, das hat sich irgendwie um seine Armbeuge, also um seine Achsel geklemmt. 2 kleine, sharp, stingy things im Nacken, was, genau, das sich irgendwie in den Major's Carteret Artery, also in der Hauptschlagader, verkrallt hätte. Die scheinen echt Technik, also die scheinen echt Medizin doch ein bisschen was an Skill zu haben. Und Beckett, ja, hier, ich brauche ein bisschen mehr, ne? Forelegs, die haben sich um den Hals des Majors gelegen. Ich kann keine Augen sehen, hat eine Hardshell, aber unten ist es irgendwie weich. Ja, Major, was haben Sie denn für Symptome? Ja, hat sich angetan, als hätte mir jemand ein Messer ins Auge gerammt. Und ja, seitdem fühle ich meine Extremität nicht mehr, ich kann mich nicht bewegen. Na, Incapacitated First with Pain, dann Paralysis, nuschelt dann Beckett vor sich her. Ja, ich muss hier McKay unbedingt bei seinen mechanischen Problemen helfen. Wobei ich mir denke, es kann doch eher, ne, der wird nicht das Manual gelesen haben, der kann
Nee.
höchstens gedanklich was machen, aber das kann er auch so. Markham und Stackhouse are dead, wenn wir das nicht schaffen. Und was haben Sie denn bis jetzt probiert? Geht Beckett da nicht so ganz drauf ein. Ich habe es versucht, es abzuschneiden, sagt Ford. Ich wollte es verbrennen, ich wollte es abschießen. Na, nein, 9 mm Point Blank. Na, aber da ist nichts gegangen, außer dass man vielleicht den Major damit auch mit umgebracht hätte. Und Teela mischt sich dann ein, sagt, hier, könnt ihr mit den Wraith verwandt sein. Und wie das denn? Ja, es hat sich jedes Mal geheilt, nachdem wir es entfernen wollten. Und hat dann irgendwie das Leben, also eher das Blut aus Major Shepard rausgesucht, gesaugt, ne, so wie das Wraith tun wollte. Was ja eigentlich total Quatsch ist. Ne? Also die Wraith können sich ja auch nur begrenzt heilen. Ne? Also wenn du die. Also 9 mm auf so
Ja,
ein kleines Vieh, das müsste
das.
nur noch Bratsch sein, da ist nichts mehr, was ich heilen kann. Also, das ist eigentlich auch Käse. McKay vermutet, ein prähistorischer Cousin von den Wraith vielleicht. Macht Ford nochmal einen Versuch. Doktor, im Major geht's immer schlechter, wir müssen irgendwas tun. Und ja, unten wäre es irgendwie weich, ne? Wie bei einem Igel. Ja, ich wollte schon reinschneiden, aber dann hat das Ding angefangen, den Major zu erwürgen. Und ja, Beckett doch, ey, man schneidet doch keine Leeches ab, ne? Man streut einfach Salz auf sie und ja, das Salz in der Suppe finden wir jetzt vielleicht im atlantischen Briefingraum.
Da sind nämlich die Wissenschaftler am Start, die diskutieren nochmal das Problem und suchen nach der Lösung. Mal mehr, mal weniger. Eine Technikerin meint ja hier, wenn sie das Feld aktivieren, sterben sie. Und der Kevinarsch meint ja, wir können es jederzeit wieder öffnen, ne? Wenn sie das Problem. Und Technikerin, nee, hier, vielleicht haben sie dazu nicht die Zeit. Und Kevinarsch, ja, sie können die ganze Anlage zerstören. Und die Technikerin, ja, ich glaube, wir kommen, also. Dann herein und unterbricht die Diskussion. Ne? Ich hoffe, Sie arbeiten doch hier an einer Lösung. Und Covenant meint, wir glauben, der Jumper muss beschädigt worden sein, damit sowas passieren konnte. Die Systeme der Antike sind zu fortgeschritten für einen Pilotenfehler. Ja, und was heißt das jetzt? Naja, das heißt, wir können je nach Ausmaß des Schadens so, also eine katastrophale Energierückkopplung in den Antrieb nicht ausschließen. Wir will es jetzt nochmal ohne dieses Technikgebrabbel, bitte. Ja, und die Technikerin meint dann, ja, und Dr. Cavendish hat darauf hingewiesen, es besteht eine kleine Chance, dass sich bei gestörten Cockpit-Funktionen und einem beschädigten Triebwerk das Hauptantrieb, der leicht überhitzt, Cavendish, damit wollte sie sagen, er explodiert. Vor allem, wenn McKay im Inneren des Kontrollsteuerkreises herumwühlt, um das Triebwerk nur manuell einzufahren. Und das wird er. Ich würde es auch tun, übrigens. Und wir, ja, und Zelenka arbeitet an einer Simulation. Ich komme gerade von ihm. Covenant weiter, ja, wenn es zu einer katastrophalen Überhitzung kommt, wird die bloße Wucht der Explosion den Jumper auseinandersprengen, brennende Frackteile eben durch das Gate schießen, da wie eine Bombe. Wir fragt, denken Sie das Risiko, dass der eintritt, dass man das verantworten kann? Und die Technikerin meint, meiner Meinung nach ja. Wir denken die anderen auch so und alle Anwesenden, bis auf den Covenant, nicken. Und wir meinten, ja, dann versuchen wir halt das.
Was ja auch totaler Quatsch ist, ne? Da macht man einfach die, ne, da ist so, ja,
Iris.
okay, man muss es ja abmachen. Also
Ja,
man
zum
will es ja
Beispiel,
eigentlich dann
ja.
nur teilen. Ne? Also man könnte ja später immer noch durch. Also, ne, ob das dann durchgezogen wird, das ist ja eher unwahrscheinlich. Ne? Das heißt, da würden dann Wrackteile durch das Stargate kommen. Dann mache ich einfach die Iris davor, da passiert nichts.
Ja.
Also, warum die jetzt da groß rumdiskutieren, ist auch irgendwie Quatsch.
Colonel Lynch meint nochmal, dass er dieses Risiko wichtig war ihn, für ihn, dass er das erwähnt. Und wir haben sie ja jetzt gemacht. Ne? Kümmern Sie sich jetzt bitte hier mehr um das Leben als um Ihre eigene Haut, also um deren Leben als um Ihre eigene Haut. Und wir meint dann 23 Minuten und sie lässt dann die Wissenschaftler alleine und geht. Und ein Wissenschaftler meint dann, dass ihm da noch was eingefallen wäre, was vielleicht weiterhilft. Wir sind im Kontrollraum, schrägstrich Geldraum auf Atlantis. Auf so einem dem Weg zum Kontrollraum wird wir von Hailing und weiteren Athosianern aufgehalten und Hailing hat so ein Tablett mit Gegenständen in der Hand. Erst dachte ich irgendwie, er bringt dir einen Kaffee oder Tee vorbei, aber das war gar nicht der Fall. Es hat nur erstmal so gewirkt. Es wird sich begrüßt und wir hat da jetzt aber auch keine Zeit. Das äußert sie auch natürlich. Hailing meint, ja genau ne, so wenig wie die Menschen an Bord des Schiffes der Vorfahren. Und ja, das spricht sich hier aber schnell rum. Und ja, ich sprach mit einer Frau aus ihrem Team, als sie um Hilfe gebeten wurden und na gut, meint wir. Also wir haben wirklich sehr wenig Zeit und ja, ich weiß, aber es ist wichtig und ah, okay. Hailing sagt jetzt, ja, Sie wissen es vielleicht nicht, ne, aber bei uns ist es üblich, ein rituelles Gebet zu sprechen, wenn man weiß, dass der Tod kurz bevorsteht und wir, ja, wissen wir doch gar nicht, ne? Und Hailing, nö, aber ich habe doch gehört, es sei doch unvermeidlich, ne? Wir, ja, von wem denn? Das ist nicht wichtig, ne? Also, Quelle wird geschützt. Wichtig ist nur, dass Taylor sich auf ihren Tod vorbereiten darf. Ort und Zeitpunkt seines Ablebens zu kennen, ist etwas, das wir nur sehr selten bei unserem Volk haben. Ein einfaches Ritual, das nur ein paar Minuten dauern wird. Und wir, ja, Hailing hier, wir müssen jetzt alle unsere Anstrengungen bemühen, um sie zu retten. Und, ja, was? Dann riskieren sie es, dass Taylor hier den Urglaube hat und ja, wird ignoriert oder was? Und nee, es ist jetzt wichtig, dass wir hier alles tun, um sie zu retten und so. Und ja, erzählen Sie mir bitte nicht, was in dem Fall wichtig ist und was nicht. Und mir tut es jetzt leid, aber sie sagt immer noch, dass sie da keine Zeit hat und will schon kehrt machen. Und Hailing, ja, warum denn nicht? Naja, weil es Zeitverschwendung ist. Und Hailing, ja, Zeit für Taylor, sich vorzubereiten. Dann denkt wie ein, ja gut, ich akzeptiere hier, dass wie sie da mit ihrem, also mit ihrem, mit dem Tod umgehen, das respektiere ich ja sogar, aber auf den Tod bereiten wir uns hier jetzt mal nicht vor. Wir versuchen, ihn mit all unserer Kraft hinauszuschieben. Das ist unsere Weise. Und Hailing macht aber weiter, ja, ich bitte Sie nicht, ihre Bemühungen einzustellen. Und ja, nein, meint wir, Sie wollen, dass ich alle an Bord dieses Schiffes, dass ich denen sage, dass sie mit dem Tod rechnen, aber das werde ich mit Sicherheit nicht machen. Und wenn Sie das Gefühl haben sollten, dass Taylors Persönlichkeitsrechte verletzt werden, dann bitte ich um Verzeihung. Nein, wirklich. Aber ich kann das im Augenblick leider nicht ändern. Ich muss los. Und ja, sie lässt dann Hailing und die anderen Athosianer da erstmal dumm aus der atlantischen Wäsche schauen. Und wir schauen dann uns eine neue Szene an im Jumper, logischerweise.
Genau, Space, the final frontier. Genau. Den sehen wir nämlich zuerst mit dem Jumper da drin. Im Jumper geht es dann weiter, Beckett. Also man hat wieder diese Unterhaltung von einer Seite zur anderen Seite. Ne? Beckett hört man über das Radio so von wegen, na, wir haben jetzt alles hier irgendwie, das Jumper-Manifest haben wir hier alles liegen. Ne? Und was haben sie denn da alles noch an Zeug rumfliegen? Und Ford meldet sich, ja, wir haben Westen, Swiss Army Knife, Schokolade, Water, Matches, also hier Streichhölzer, Emergency Kit, Alkohol, Iodin. Also Jod, Painkillers, Carson liegt währenddessen all den Kram, die man dort hat, irgendwie auf dem Tisch, na, damit man sich das angucken kann auf Atlantis. Und was ist denn das hier? Ja, oh, wir haben hier auch noch einen portablen Defibrillator gefunden. Und ja, da habe ich auch schon dran gesagt.
Sagt viel Beckett. Zu MacGyver, ne? Also, und ja. Hier ich habe noch gefunden, das sei das erste Victorinox Swiss Champ Messer in der Pegasus-Galaxie. Und das klingt für mich, als dass wir das noch öfter sehen werden. Ich habe es jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber kann sein, dass wir dieses Messer halt noch öfter... Achtet mal mit uns mit drauf, ob wir diese Messer jetzt noch öfter sehen. Ja.
Ja, da hätte er auf jeden Fall auch schon mal gedacht, aber dann wird Shepard denselben Schock kriegen, das wird ihn wohl töten. Und ja, ne, Beckett dann, hier, probier's mit allem, eins nach dem anderen. Und ja, im Kontrollraum kommt jetzt Kavanagh zu Liz. Ja, hier hast du gute Neuigkeiten für mich und ja, das, ja, habe ich, aber was war denn das? Bitte, wie, hä? Ja, wir wollten hier nicht, dass das Militär diese Dinge hier laufen lässt, und aber du hast mich hier irgendwie gerade wie einen Private behandelt. Ja, komm, hier stell dich nicht so an. Ne, die Air Force hat sogar gar keine Privates, und Kevin, ja, habe ich auch nicht. Und ja, aber du hast trotzdem mich da einfach unterbrochen, ne, im Front meines ganzen Research-Teams, und ja, bis jetzt beleidigt und humiliated, sagt er. Das wäre wohl das Passende. Ja, okay. damit habe ich noch gar nicht angefangen, also dich zu klein zu machen. Und ja, und Kevin, er kann es aber irgendwie nicht sein lassen und sagt dann, ja, ich habe gehofft, hier ein Zivilist in Charge. Ne, das würde irgendwie mehr, ja, ein Zivilist ist in Charge. Wir sind von der Erde abgeschnitten und deshalb ist es dann hier eine Kolonie, oder? Ja, dann bin ich wohl der Gouverneur dieser Kolonie und Kevin versucht es dann weiterhin. Hast du denn jetzt ein Problem damit? Ja, aber darum geht es ja überhaupt nicht. Nein, aber du verstehst ja auch nicht, worum es mir geht. Ne, sie macht ihn dann an, so von wegen, ne, wenn du mir noch eine Minute die Zeit stiehlst, ne, während wir da Leute gefangen in diesem Schiff haben, wegen deinem Ego, also, ne, also wenn du noch eine Minute Zeit wegen deinem Ego vergeudest, dann beschwöre ich dir, werde ich den Dye-Computer be dazu benutzen, einen sehr, sehr einsamen Planeten für dich zu finden, auf den du so self-important sein kannst, wie du gerne möchtest.
Vielleicht der, wo Anubis ist, im Eis. Wer
Ja.
weiß das schon.
Ja, glaubst du mir nicht? Glaubst du mir nicht? Und du willst, was soll ich tun? Kevin, geh jetzt da wieder rein. Ja, darüber unterhalten wir uns später. Nie wieder. Go, go, go. Im Puddlejumper geht es weiter. Wir hören Selenka, wobei Puddle, achso, im Puddlejumper 2 sind wir. Selenka, der da irgendwie am Rummachen ist und ein bisschen rumflucht, meldet sich dann im Kontrollraum. Ich glaube, ich habe da was. Und Groden geht.
Im Deutschen war es so mit so dieser albernen Dialekt-Synchro. Das finde ich immer ein bisschen übertrieben, aber ja, okay.
Genau, im Kontrollraum ist ein bisschen Zeit vergangen wohl, weil Grodin meldet, wir sind auf Empfang und Liz sagt, Jumper One hier, das ist Dr. Weir, Dr. Zelenka hat sich was einfallen lassen. Und, ah, Zelenka, sagt McKay, warum kann ich mich nie an seinen Namen erinnern? Na, er hat auf jeden Fall das Kontrollsystem identifiziert, Portside of the Jumper. Ich werde jetzt die schematischen Unterlagen an ihre Datapads senden, sagt Grodin. Und ja, cool, sagt McKay, cool. Na, jetzt kommen wir vielleicht mal weiter und na, McKay guckt dann auch auf die Unterlagen. Oh, der hat sogar einen Control Pathway gefunden zum Engine Pod. Das könnte jetzt sogar meine Chancen erhöhen, dass von 1 Million zu 1 zu 1000 zu, ja, okay, Elizabeth will er dann wissen. Und ja, sie bestätigt, ne, ich habe hier 7 bis 9 Sekunden, um dich zu warnen, wenn ich hier wirklich einen Catastrophic Overload verursachen sollte. Ne, wenn du also das Shield raisen möchtest. Zögere nicht, zögere nicht. Wobei, das könnte sie ja jetzt schon machen. Also, sie muss ja nicht auf Dr. McKay warten,
Muss er
dass er da
nicht, ne?
irgendwas tut. Na, also, der Funkverkehr bricht ja deshalb nicht ab. Also, das ist ja Quatsch. Ja, Rodney, wissen wir, do your best. Und ja, aber anstatt, dass wir mit Dr. McKay weitermachen, gehen wir zu Dr. Ford, der mit Jod anfängt, das Ding zu beträufeln. Und meldet sich dann auch über Radio und sagt: Hier, nee, Jod können wir streichen. In der Krankenstation Beckett. Was habt ihr denn da noch? Das hat er ja vorhin schon
Ich wollte gerade
abgefragt. Macht
sagen,
eigentlich
haben wir
überhaupt
das
keinen
nicht eben
Sinn.
besprochen? Ja.
Das hat er vergessen. Er ist vergesslich.
Ah,
Zerstreuter Professor, weißt du?
Das ist vielleicht in der Pegasus Galaxie, vielleicht ist es da auch, keine Ahnung, der O2-Gehalt irgendwie im Sauerstoff, das ist da alles anders. Und, ja.
Genau. Ja, okay, was haben wir denn noch? Hier haben wir irgendwie Food und Ford, ey, du, hier, so. Willst du mich doch verarschen? Also, ne, die haben wir wieder, der verfressene Dr. McKay. Das ist mir beim Gucken gar nicht so aufgefallen, dass der so verfressen ist.
Ich hatte es mir auch nicht so abgespeichert, aber wir müssen mal echt drauf achten, weil das war ja jetzt schon davor in der Folge. Also müssen wir echt mal
Ja.
gucken, ne? Ja,
Also das mit dem Schutzschild ist klar, ne? Wenn du den
ja,
ganzen Tag nichts
okay,
essen kannst, ne, dann.
ja.
Aber
Aber das scheint ein Ding zu sein, auf jeden Fall, ja.
ja. Ja, 20 Minuten habe ich hier, um unsere Leben zu retten. Und ja, ich Hyperglykämie, sagt er jetzt auf dem Weg, eine Unterzuckerung. Und ja, Ford gibt ihm dann eine Powerbar und McKay beißt dann da rein und bedankt sich. Und ja, Natila reicht Ford dann jetzt auch noch eine Flasche. Und ja, Alkohol versuchen wir jetzt. Und ja, Soft Tissue solle man das beträufeln, sagt Dr. Beckett. Und Shepard will auf jeden Fall was abhaben. Ja, Ford sagt aber, nee, das ist hier medizinischer Alkohol, den kann man nicht trinken. Tut mir leid, Sir. Und ja, wofür ist es dann gut? Und ja, keine Ahnung. Aber man hat es mittlerweile ausprobiert. Es hat auch keine Reaktion auf den Symbionten oder was auch immer das ist, auf dieses Viehzeugs. Und wollte es wohl betrunken machen, dann abschleppen. Ho, ho, ho.
Das kann sein, das würde ja Sinn machen mit dem anderen Dialog von. Ja.
Was nu? Und Tila haben wir nicht irgendwie, hat er nicht vorhin gesagt, wir sollten da Salz drauf machen? Und das war nur eine Metapher, sagt Dr. McKay. Na, aber auch das können wir gerne mal probieren. Na, Ford schmiert jetzt Salz auf die, streut jetzt Salz auf die Kreatur, passiert aber nichts. Und ja, Ford dann irgendwie hier, Wasser, Wasser. Und dann, ne, macht er da Salzwasser raus und dann bläht sich die Kreatur auf. Die Pinzers sind tiefer in dem Hals vom Shepard. Ja, er schreit und es tut ihm wohl weh und ja, geht's ihm gut, geht's ihm gut, geht's ihm gut. Also Ford hat hier irgendwie, wie die Platte hängt, ne? Shepard schreit da immer rum, Sir, you're right, Sir, Sir, Major, Major, what's happening? Ja, what's happening? Weißt du, das sieht er doch selber. Ist er blind geworden? Also wirklich. Ja, Shepard kann sich auf jeden Fall plötzlich wieder bewegen. Er schleudert dann nämlich Ford von sich. Und der kracht in die Wand und wir hören auf jeden Fall, wir sehen, dass Rodney da irgendwie am Rumtippen ist und ja, wir hören plötzlich das Geräusch vom Antrieb, was ja eigentlich falsch ist. Na, also Drive Sound ist heard, also das ist ja auch das, was man, aber das wollte er ja gar nicht tun haben. Ne? Er wollte ja, dass das Ding ist, reinzieht, also merkwürdig. Hm. Ja, Liz will auf der anderen Seite dann auch wissen, was denn jetzt los ist und Herr Shepard zittert da immer noch und Ford erhebt sich und ja, es entweder war es das Salz oder das Wasser. Könnte auch die Kombination sein, sagt Dr. Beckett, hat es sich von Major Shepard gelöst und nein, leider nicht. Es hat sich mehr eingegraben, sagt Teela und Shepard, ey, hier, macht das nie wieder und sorry, sorry, sorry. Und ja, könnte ein primitiver Defense-Mechanismus sein gegen Salzwasser. Und ja, im Puddlejumper geht's jetzt mit Dr. McKay weiter.
Der meint, ja, wir haben uns bewegt, also bei ihrem Sturz, ne, muss ich da einen Stromkreis geschlossen haben und für so eine Mikrosekunde das Triebwerk gezündet haben. Er blickt dann auf den Boden und entdeckt dann, dass nun der Ereignishorizont verrutscht ist und dass man diesen unter dem Shot schon erkennen kann. Ist natürlich nicht so günstig. Falls sich das Geld nun abschaltet, sind sie wieder dem absoluten Vakuum ausgesetzt. Und McKay meint auch, ja, oh nein, ja, was denn? Naja, so viel zu Plan A. Ja, was ist denn, mein Ford? Ja, wenn sich der Stargate jetzt schließt, ne, wird jedes Molekülchen Luft in diesem Abteil dadurch entweichen. Er deutet dann auf diesen kleinen Streifen unten des Ereignishorizontes. Und Taylor, ja, wir sind da wieder reingerutscht. McKay blickt auf die Konsole und meint 15 Minuten auf. Atlantis macht man sich Sorgen und wir rufen den Jumper. Ja, Ford, hier machen Sie mal Meldung. Ja, der Jumper hat sich leicht verschoben. Hintere Teile ragt nun etwas in den Ereignishorizont. Dr. McKay und Ford leuchtet dann mit der Taschenlampe auf McKay. Und Ford hofft noch immer, dass wir das Triebwerk einfahren können. McKay schöpft aus den Worten Mut, steht auf und widmet dann sich wieder der Konsole. Und wir, verstanden, wir haben auch noch nichts gefunden, aber haben ja immer noch ein bisschen Zeit. Und Ford meint, ja, Ma'am. Ja, und wir fragen nochmal über den Gesundheitszustand von unserem Major Shepard. Und der meldet sich, klingt sich ins Gespräch ein, ich bin noch hier. Halten Sie durch, sagt Wir arbeiten an dem Problem. Shepard bekräftigt, dass er das weiß. Ford kniet neben ihm und legt ihm seine Hand auf die Schulter. Und Shepard über Funk, hören Sie, ich würde Ihnen gern noch was sagen, solange ich das noch kann. Und wir wiegeln ab, nichts da, denn Sie überleben das. Shepard dann weiter über Funk, ja, wenn das so wäre, hätte er mich nicht gehen lassen. Wer hätte Sie nicht gehen lassen? Und na, der Race. Dann haben wir einen Flashback, der uns das nochmal näher erläutert. Da sehen wir nämlich einen Race, der sich Shepard nähert, wo Shepard so auf dem Boden sitzt und dieses Insekten-Dingenskirchen am Hals hat. Und anstatt irgendwie da jetzt den Shepard zu erschießen, dreht er sich halt um und macht die Biege. Also Shepard jetzt wieder in der Gegenwart meint dann über Funk, ja, dann muss mich halt dann schon so gut wie tot gehalten haben. Ist einfach abgedampft. Ne? Also was ich sagen wollte und wie unterbricht sie nochmal, ihn nochmal, sparen Sie Ihre Kräfte, ne, und sagen Sie mir es dann persönlich, aber Shepard, nee, ist wichtig und von mir aus, ich höre. Und Ford dann über Funk, schicken wir ihn durch den Ereignishorizont. Wenn Dr. McKay es rechtzeitig hinkriegt, können wir den Major auf der anderen Seite kurieren. Wenn nicht, sind wir sowieso alle tot und McKay, ein Kinderspiel. Ja, Crodin meldet sich jetzt nun auch mal. Major Shepard würde dann in eine vorübergehende Leblosigkeit fallen und Beckett auch über Funk, ja, das können wir jetzt nicht riskieren. Ford fragt, wieso denn nicht, ne? Beckett, wenn die Kreatur so heftig auf ein paar Tropfen Wasser reagiert, wie wird sie dann erst auf die Reise durchs Gate reagieren? Wir dann, ja, solange das Ding an ihm dranhängt, da, ne, machen wir nichts hier mit Stargate etc. Meinen sie das damit? Und Taylor, aber auch, okay, das melden sich jetzt alle eigentlich. Ja, wir müssen trotzdem das unternehmen und Shepard über Funk, ja, holt den Defibrillator und Beckett überlegt kurz und meint dann, ja, das wäre vielleicht eine Idee, Major. Und Ford, ja, sie haben doch gesagt, das Ding könnte den umbringen. Also, das ja, da ist ja der Sinn, meint Shepard. Und Taylor versteht das nicht, ne? Ist da noch nicht so drin in dieser irdischen Techno-Babbel. Beckett überfunkt. Ja, Taylor, Sie sagten doch, das Ding sei wie ein Race, oder? Und Taylor, ja. Und Beckett, na, wie würde es denn reagieren, wenn, Gott bewahre, Major Shepard jetzt das Zeitliche segnete? Und Taylor dann über Funk, es würde aufhören, weiter an ihm zu saugen. Und Beckett so, ja, genau, also so wie ein Race. Und ja, wo liegt dann der Sinn, meint wir? Wobei, das merke ich ja sogar schon beim Schauen, worin der Sinn liegt. Aber das verstehe ich nicht. Aber okay, also manche Fragen finde ich hier kurios in der Folge. Beckett meint über Funk, ja, na, wenn das Herz des Majors aufhört zu schlagen, suggerieren wir dieser Kreatur, dass seine Beute tot ist. Wenn ich recht behalte, dann müsste das Ding von ihm abfallen. Und fort, ja, und wenn das Ding loslässt, geben wir ihm noch eine Ladung. Und Beckett dann weiter, ja, das könnt ihr versuchen, wenn es nicht klappt, schickt ihn durch den Ereignishorizont. Dort liegt er wie in einer Tiefkühltruhe. Wie er meint dann noch, John, sind Sie sicher, dass Sie dies so auch machen wollen? Und Shepard, ja, ich will dieses verdammte Ding loswerden. Beckett sagt jetzt, man müsste die Landebucht vorbereiten für einen Code Blau. Und Lieutenant Ford, Sie wissen ja, wie das geht. Und Ford überfunkt, ja, Sir, Hemd aufschneiden. Und er steht dann auf und sucht was in diesem Rucksack. Und Taylor, was? Na, schneiden Sie das Hemd auf. Während Ford dann den Defi bereit macht, schneidet Taylor Shepards Hemd auf, reißt es auseinander und Ford über die Funke, laden auf 200 und Ford 100 Marke weg. Und Taylor so, was? Also, natürlich kennen Sie die Begriffe nicht. Ja, schieben Sie die Kette weg. Und Taylor schiebt dann die Kette beiseite und Shepards Brust ist frei und wir starten in den FSK 18 Bereich. Nein, Spaß. Beckett meint dann über Funk, ja, hier, na, wobei, Kleidmittel direkt auf die Elektroden auftragen und Ford macht es auch und meint, es ist alles bereit. Sobald das Vieh abfällt, muss ich es töten. Wenn er wieder aufgeladen ist, verpasse ich ihm eine zweite Ladung. Wobei ich an dieser Situationsszenerie kurios fand, dass praktisch Ford beides machen will, weil so handlungsschnell kann man ja gar nicht sein. Warum gibt er die Waffe nicht einer anderen Person? Also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich weiß, McKay ist vielleicht nicht der beste Schütze und Taylor auch nicht, aber...
Ja, aber ist doch zeitlich ist doch kein Problem. Er macht den Defibrillator, sofern das Ding jetzt nicht direkt abfällt.
Das weiß man ja. Du weißt ja nicht, wie schnell es dann wieder aufspringt oder so.
Ja, doch. Deshalb. Klar, das weiß man. Also von wegen, so schnell reagiert das nicht. Das muss er erst mal feststellen, dass es jetzt nichts mehr im Blut kriegt. Ein bisschen pulsiert es ja immer noch. Ne? Also... Ja, das ist jetzt kein Problem. Also machst das Ding, ziehst deine Waffe, zielst auf das Teil und dann, ja. Abwarten.
Ja, genau, also er meint jetzt alles bereit. Ne? Sobald es dann abfällt, werde ich es töten. Wenn er wieder aufgeladen ist, verpasse ich ihm eine zweite Ladung. Genau, und wenn sein Herz beim ersten Versuch eben nicht wieder zu schlagen beginnt, muss das Schott wieder geöffnet werden. Und McKay meint, ja, geht klar. Und McKay öffnet das Schott und... Ford sagt noch, einer von uns wird ihn dann auch da durchführen müssen. Ne? Und Taylor meint, ja, ich mach's. Ford hält die Elektroden dann auf Shepards Brust, zögert aber irgendwie noch und Shepard jetzt aber energisch, los jetzt! Und dann verpasst ihm Ford eine Ladung und ja, fühlt danach auch sofort den Puls und Ford meint, kein Puls. Taylor greift nach diesem Insekt, was eben an Shepard da rumklammert und meint, ja, es lässt einfach nicht locker. Und ja, ganz ruhig, sagt Beckett, das dauert jetzt eine Weile. Wir überfunkt, ja, Lieutenant Taylor kann das Insekt langsam von Shepard wegziehen, schmeißt es dann auf die Bank, wo Ford mehrfach auf ist, dann auch schießt, also es hat sich gelöst. Während Ford den Defi erneut bereit macht, wickelt Taylor praktisch dieses Alien-Ding in eine Jacke um das Insekt praktisch. Und Ford verpasst Shepard dann eine erneute Defi-Ladung und Taylor so nichts und Ford nichts. Schicken wir ihn durch, Taylor und Ford packen Shepard dann ziehen den hoch, am Ereignishorizont angekommen, gibt er ihn an Taylor und ne, haben sie ihn, ja, und beide treten durch den Ereignishorizont und Ford über Funk, hier Lieutenant Ford, die Kreatur konnte erfolgreich entfernt werden, aber wir konnten ihn nicht wiederbeleben, er und Taylor sind jetzt jenseits von Eden, des Ereignishorizonts, wir über Funk, danke Lieutenant Rodney, Sie haben 7 Minuten, also hier kriegen wir immer nochmal die Zeit eingeblendet, genau, und dann macht man sich eigentlich auf Atlantis, auf das mögliche Jumper-Eintreffen eben und Shepard bereit. McKay dagegen macht da weiter an seiner Konsole rum.
Interessant, dass da das medizinische Team ankommt mit Hazmat-Suit. Wo ich mir denke, Alter, das Vieh ist jetzt tot.
Ja, also, ja, okay. Ja, aber also, weiß ja nicht, ja, ob es im Tode noch...
Das ist dein Zombie, weißt du? Das ist jetzt der nächste Zombie-Film.
Atomares,
Tier-Zombie,
genau.
Willkommen bei Fallout, ja. Ja, im Puddlejumper fummelt McKay halt an den Kontrollpistolen rum. Tja, Zeit ist halb oben, sagt er. Ah, oh Gott, was werden wir nicht schaffen? Er ist immer so ein bisschen pessimistisch. Ja, hier, du hast doch noch Zeit, du hast doch noch Zeit, versucht Ford ihn zu beruhigen. Und ja, hier, du solltest auch in den Event Horizon, ne? Es wird, ne, ich werde bis zum Ende versuchen, aber ne, deine Chancen sind dann besser. Ja, wobei das ja immer noch nicht, also das was wollen die alle im Event Horizon? Es passiert nichts. Also entweder fliegt das Ding in die Luft oder man kriegt's durch. Also warum sollte Ford denn jetzt in den Event Horizon gehen? Das macht keinen Sinn. Keine Ahnung. Vielleicht wird sich McKay auch einfach noch nicht blamieren.
Das ist gut möglich.
Na, aber hier, ach, ich soll dich hier allein lassen mit dem tollen Teil, was da in meinem Jacket rum ist und war doch tot. Ja, es ist tot, ne? So von wegen können jetzt irgendwie, könnte ich jetzt sowas nicht gebrauchen, ne? Entweder hier ersticken oder so ein Ding im Gesicht und hier, fort auf jeden Fall. Arbeite, okay, sorry. Und ja, im Briefingraum ist man immer noch da irgendwie am Rumrödeln, wobei ich mich frage, was sie jetzt auf dem letzten Drücker noch rausfinden wollen. Also vielleicht den Knopf am Gate, was das Gate größer macht. Keine Ahnung. Louis erkundigt sich nach der Zeit, 2 Minuten 30 Sekunden, und sie gibt das auch an Rodney durch. Und ich weiß, ne, ich habe hier irgendwie 2 Dutzend Schaltkreise, die ich noch nicht probiert habe. Und nicht so methodisch, nimm einen einfach zufällig. Ja, wenn ich das hier mache, dann könnte ich auch denselben Schaltkreis 2-mal erwischen. Hier, versuch's doch einfach und ich kann da, und dann plötzlich macht's wusch. Ja, ein Mechanismus wird aktiviert und warte. Ja, und er hört dann und wir sehen, wie der Pod eingezogen wird, aber das Schiff bleibt immer noch stecken und oh ja, das war's. Und dann, ja, er meldet sich auch hier, Elizabeth, der Pod ist eingezogen. Ja, man wartet dann am Gate auf Atlantis, auf das Eintreffen, aber es passiert nichts. Liz fragt dann auch, hey, was ist denn hier los? Und Port auch, was ist denn hier los? Ah, Inertia! Wir haben kein Vorwärtsmomentum mehr und ja, dann versucht Port da irgendwie Bewegung reinzubringen, indem gegen die Wände hüpft. Und nee, vergiss es, das geht nicht, was tun wir denn? Und ja, im Kontrollraum sagt Crowden, hier, gib mir eine Minute. Und Kavanagh meldet sich dann übers Radio. Und hier, Rear Hatch. Ne, blow the rear hatch. Ne, es könnte euch genug Thrust geben, um es durchzuschaffen. Ja, aber ist ne, der einzige die einzige Möglichkeit, hier den Mechanismus auszulösen, ist hier hinten. Er fortbietet sich dann an, so wegen hier, ich mach's, hier, geh durch den Event Horizon, was einem ja alles überhaupt nichts bringt. Ne? Also, ja, aber dann wirst du doch in den Weltraum rausgeblasen. Und hier keine Argumente, hier keine Diskussion, mach und halt dich irgendwo fest, geh endlich! Ne, und Ford schubst dann McKay in den Event Horizon. 30 Sekunden, sagt Rodin, auf Atlantis. Und ja, wir sehen dann plötzlich, dass die Kreatur sich im Jackett, in der Jacke bewegt. Dann wird der Rear Hatch, also der Schalter, umgelegt. Die Luft wird rausgesaugt, genauso wie die Kreatur. Wobei das ja auch Quatsch ist, wie sollte sie sich denn jetzt geheilt haben? Ihr habt kein, das ist auch totaler Blödsinn. Ford klammert sich auf jeden Fall fest. Ja, man sieht auch, dass er eher so droht rauszufliegen. Ne? Man sieht so eine typische Einstellung, ne? Im Luftkanal, ne? Dass er horizontal da ist. Das Schiff bewegt sich langsam vorwärts und ja, plötzlich kommt der Jumper in Atlantis raus. Die Leute dort applaudieren, die Athusianer grinsen. Und Weir und Helling tauschen.
Das wäre geil, wenn die jetzt enttäuscht wären. Oh, jetzt können wir gar nicht diese Todeszeremonien und so vorbereiten. Das ist ja Mist. Scheiße. Ja. Nein.
Weir geht auf jeden Fall runter in die Jumper Bay. Hier sehen wir, dass Shepard mittlerweile auf eine Bahre gelegt worden ist. Ne? Beckett holt seinen Defibrillator raus. Hier auch wieder ein Schnittfehler oder ein Filmfehler. Wir sehen natürlich, dass der Darsteller atmet. Ne? Also sein Unterbauch bewegt sich auf und ab. Also eigentlich ist er ja tot momentan. Also nichts mit Atmen. Beckett again und batz nochmal. Wird Sauerstoff gegeben. Ja, Weir kommt dann an. Ja, McKay sagt im. Ja, das wird schon klappen. Ja, ne, sie geht dann weiter zu Shepard und Beckett ist immer noch da am Arbeiten. Man sieht auf dem Monitor, dass das Herz immer noch Flatline hat und ja, Weir und Teela tauschen ja unglückliche Blicke aus und Beckett schockt Shepard nochmal und ja, Weir versucht sich so ein bisschen abzulenken, indem sie dann sich an Rodney wendet und sagt, hier, gute Arbeit, Rodney, und ja, mal gucken. Wird man dann sehen, jetzt beatmet man Shepard auch noch mit so einem Airbag und dann sagt Beckett, hey, wir haben einen Puls und er wird stärker. Ja, dann wird mit dem Stethoskop nochmal Shepards Brust abgehorcht und Beckett sagt dann, hey, hier, ihm wird es wieder gut gehen, also er wird wieder auf den Damm kommen. In der Krankenstation kommen wir jetzt zur letzten Szene der Folge.
Shepard liegt da eben herum auf der Krankenstation und wird besucht vom Team und auch von wir. Taylor fand das sehr mutig von Ihnen, Lieutenant, sagt sie. Ne? Und Ford, ja, schon komisches Gefühl. Viel länger hätte ich da auch nicht mehr durchhalten können. Was ich hier ein schön freudschen Schreibfehler im deutschen Transkript finde, hätte ich mich auch nicht haten können. Das ist auch geil. Okay. Ja, wie geht's Ihnen, sagt wir. Und Shepard, ja, ich habe Hunger. Es ist die Essensfolge. Und McKay, er hat einen ziemlichen Knutschweck, aber Dr. Beck meinte, er ist in ein paar Tagen wieder okay. Ja, da war noch so eine Schwester zu sehen und die guckt da so lächelnd an. Also ist vielleicht ein bisschen so doppeldeutig, so habe ich es die Szene empfunden. Aber okay, kann man machen. Taylor meint, ja, wir lassen ihn doch jetzt hier lieber in Ruhe. Und Shepard, ja, bringen Sie mir lieber was zu essen mit. Taylor dreht sich herum und will dann gehen. Und wir meint, das lässt sich doch einrichten. Und Ford sagt auch, willkommen daheim, Sir. Und macht sich auch auf den Weg. Shepard sagt, ja, ich muss schon zugeben, ich bin überrascht. McKay folgt dann Ford und Taylor. Und wir so, ja, übrigens, was wollten Sie mir denn noch sagen? Und Shepard so, der Ahnungslose so, wann? Na, vorhin, als sie dachten, sie, ja, sie wissen schon hier, ne? Und, ah ja, das, ja, ich hatte da zu der Zeit nicht hören wollen, aber jetzt bin ich irgendwie doch neugierig, sagt wir und Shepard mimt den Stammelmeister von Stammelhausen. Ich wollte sagen, und ja, das Team wartet da gespannt auf die Antwort. Shepard sagt, passt euch auf euch auf. Und wir, wie nett. Und Shepard so, ja, und das haben wir auch, sagt McKay. Ja, das habt ihr. Herzlichen Dank nochmal, ne, hier und McKay, gern geschehen. Und Taylor, gute Nacht, Ford. Und Taylor und McKay, die verlassen jetzt alle die Krankenstation. Wir folgt ihnen, dreht sich dann aber trotzdem mal kurz herum. Und das wollten sie doch nicht wirklich sagen, oder? Und Shepard, ich habe keine Ahnung, wovon sie überhaupt reden. Und wir aber bekräftigt, tja, sie wissen es genau. Und zieht provozierend ihre fast schon tierische Augenbraue hoch. Und Shepard bleibt da alleine zurück und macht sich im Bett bequem. Ende.
Was wollte er denn da sagen? Wollte er Teela seine ungezähmte Liebe beichten oder seine Gefühle für Liz Ausdruck?
Niemand weiß es.
Das ist auch irgendwas, was so irgendwie über die ganze Serie so bleibt. Also irgendwie, dass Shepard irgendwie zwischen Liz und Teela steht, irgendwie so, als ob da irgendwie mit beiden so,
Tja,
aber es passiert ja nie irgendwas.
Wir werden es nie erfahren. Was wir aber erfahren jetzt in der Trivia-Übergang, ist, dass diese Episode ursprünglich 5 Minuten zu kurz war. Passend zum Titel. Nur dadurch wurde eben der Charakter Cavendish oder hier jedenfalls eingeführt und man hatte im Nachhinein das Gespräch zwischen ihm und wir, sowie wirs Diskussion mit Hayling auch noch hinzugefügt. Also die war auch eigentlich nicht drin, als man eben gemerkt hat, Mist, die Episode ist irgendwie zu kurz. Genau, diese Episode ist die einzige Episode von Stargate SG-1 oder Stargate Atlantis, die tatsächlich in Echtzeit stattfindet, also eine World Premiere. Zwischen der Öffnung des Stargates und der Auflösung liegen tatsächlich 38 Minuten Sendezeit. Dr. Peter Cavendish's Motion by Dim Decompression Lösung ist dieselbe wie in der Star Trek Next Generation Episode Cause and Effect. Darüber hinaus versucht Major Samantha Carter in der Stargate SG-1 Episode Grace der 7. Staffel diese Methode zu nutzen, um die Prometheus aus diesem Nebel, ihr erinnert euch, zu befördern. Und auch die Handlung ähnelt etwas der Apollo 13 Thematik. Genau, dann hat noch Brad White zu der Episode gemeint, I wanted to do a small character-driven episode that would help forge the team dynamic early on. Ich habe ein Wort vergessen. Ja, und er meinte, es hilft, Beziehungen zu zementieren, um Charaktere auch zu definieren. Flanagan meinte, ja, das war jetzt eine vollkommen neue Erfahrung, so da mal rumzuliegen die ganze Zeit. Genau, that was a crash course in Sci-Fi. Und vom kreativen Standpunkt aus fand er das halt, hat er irgendwie keinen Spaß gehabt, so nur da rumzuliegen und nichts zu tun. Du hast ja auch bezahlt fürs Rumliegen, also ist doch, also er muss jetzt nicht hier viel machen irgendwie. Genau, und ja, ansonsten zu den Fehlern, da wurde gemeint, am Ende sprengt Ford ja diese Heckluke des Jumpers, damit dieser durch den Rückstoß genug Schub bekommt und das Stargate durchqueren kann. Dabei dürfte aber im Heckteil des Jumpers ein enormer Unterdruck entstanden sein, vielleicht sogar ein totales Vakuum. Als der Jumper nun in Atlantis angekommen ist, mein Gott, muss es einen schlagartigen Druckausgleich gegeben haben, was zweierlei zur Folge gehabt haben dürfte. Erstens müsste das Ganze überaus laut sein, aber man hörte nichts. Zweitens hätte der Druckausgleich mit dem Körper von Lieutenant Ford ziemlich unappetitliche Dinge getan. Es ist schon nicht gesund, plötzlich einem Vakuum ausgesetzt zu werden, in Klammern, wie man in der Episode ja auch sehen kann, Klammer zu. Aber der umgekehrte Weg ist weitaus schlimmer. Die inneren Organe wären allesamt vollkommen zerquetscht worden. Da McKay, Shepard und Taylor ungefähr an der gleichen Stelle durch das Gate gehen, müssten beim Materialisieren eine Vermischung der Materienströme stattfinden, da sie alle die gleiche Position in der Raumzeit einnehmen.
Das ist ja Quatsch.
Aber das finde ich auch komisch. Das sind ja nicht Partikel, das sind ja wirklich... Das ist ja nicht genau.
Vor allen Dingen dadurch, dass man ja öfter mehrere Leute gleichzeitig durchs Gate geht, das macht überhaupt keinen Sinn.
Ich weiß nicht, wenn die wirklich, wenn das, da müssen ja alle Personen wirklich gleich groß und sein und wirklich an einem Punkt irgendwie, aber das ist ja nicht so, also ja, egal. Vielleicht konntest du ein Zitat der Woche finden, Thomas.
Fang du mal an, ich muss scrollen.
Okay.
Da waren so viele Zeilenumbrüche irgendwie.
Ja, keine Ahnung. Auch im deutschen Transkript, das war alles sehr wild irgendwie, ich weiß nicht warum. Ich habe jetzt das gemeint, recht vom Beginn der Folge, wo McKay über die Funke meint, ja, das ist gut, ne? Und dazu dieser Tscheche hier, der Tscheche, dessen Name mir nicht einfällt, war Tschechow war da auch Tscheche, ne? Oder? War der? Oder war der Russe? Nee, war der Tscheche, ne? Also in Star Trek Tschechow. Ja. War Tscheche, oder?
Genau.
Ja, genau. Hat irgendwie, deshalb, ich habe das genommen. Gab noch ein, zwei andere, glaube ich, die jetzt, aber ja.
Und ich habe das am Anfang genommen, wie gesagt, im Deutschen macht es keinen Sinn, aber ne, der Doktor sagt, du hast also sowas wie einen Klingon.
Ja, stimmt.
Also die Star Trek-Referenz war einfach gut.
Da haben wir leider nicht so deutsche Wörter, ne? Das, genau, zur Folge, ich würde mal anfangen, ich weiß gar nicht, wer dran ist. Muss ich mal überlegen. Was ich cool fand, war hier unsere Dr. Wir mit diese, auch in der Folge hat sie wirklich 3R, hier dieser Schlagabtausch mit Kavanaugh, der da irgendwie ankommt und meint, das sei der Größte und hat, dass da jetzt Zeit ist für irgendwelche Ego-Trip-Spiele und so, dass sie da irgendwie so gut reagiert und aber das muss ich halt alles noch finden auf Atlantis. Das wird hier nochmal, finde ich, sehr gut deutlich, also es ist noch nicht alles so eingefahren und auch natürlich auf engen Raum, da kommen nochmal die Problematiken zutage und was macht man, wenn praktisch der Teamführer außer Fecht gesetzt ist, das hatten wir in SG1 auch schon, dass irgendwas mit O'Neill war oder so, dann müssen halt die anderen in die sogenannte Sprecher springen, wie man so schön sagt und das haben sie hier gemacht. Jetzt muss ich mal in mich gehen, ob ich jetzt, ich kann es ja nicht mit einer SG1-Episode groß vergleichen, weil die Thematik ist jetzt ein bisschen anders, aber ich würde es jetzt vielleicht mal mit den dunklen Schatten vergleichen und was auch...
Ach, du bist bei Babylon 5.
Genau, ich bin jetzt bei Babylon 5. Nein, aber auch hier würde ich zu dieser Folge sagen, die Grundhandlung ist jetzt nicht, was mich himmelhochjauchzend zurücklässt. Das ist halt dieses Käferding, was da dran pappt. Und halt, ja, okay, das Gate und dann steckt das Ding fest. Das ist ein bisschen kurios und wirkt auch in dieser Hightech-Welt mit Raumzeit und so komisch, dass da was so fest verkeilt, manuell verkeilt ist. Das wirkt ein bisschen, als ob das nur geschrieben ist und gar nicht Realität ist. Aber so, wie die Charaktere interagieren und so, das fand ich doch schon schön und hat mir doch, also wenn ich jetzt die Wahl hätte, es gibt nur die zwei Folgen, dunkle Schatten und hier 38 Minuten, da würde ich aber wirklich eher 38 Minuten schauen, weil hier die Dialoge, das ist mir alles noch irgendwie passend, noch passender geschrieben und alles so dramatisch verengt, auch wenn das vieles vielleicht technisch und wissenschaftlich nicht so Sinn ergibt, aber ist halt eine Sci-Fi-Serie. Leichter Daumen nach oben, fand ich doch schon besser als Dunkle Schatten. Deshalb, ja, keine Ahnung.
Ja, war irgendwie für mich wieder so eine Lückenfüller-Story, ne? Also du hast eigentlich nur den Kommandoraum und den Puddlejumper, ne, ohne große Sachen. Was ich der Folge schwer anmäkeln muss, die wollten so dringend von diesem Planeten weg. Na, da sind die Wraith. Die wollten dringend durchs Gate, die wollten unbedingt das Vieh von Shepard abmachen. Ich könnte das verstehen, wäre man auf der Flucht vor den Wraiths und ist jetzt irgendwie genötigt, da schnell zu handeln, weil man braucht ihn vielleicht, um das Ding zu steuern oder irgendwie sowas, ne? Aber in der ganzen Zeit, in den ganzen, die haben 38 Minuten für das Gate gehabt, die haben vermutlich ein paar Minuten gebraucht, um von unten nach oben zu kommen. Und in den fast Stunde, die sie hatten, ist kein einziger Wraith aufgetaucht. Kein Flieger, kein Nix, kein Raumschiff. Beim letzten Mal haben die das, beim letzten Mal auf dem Planeten, als sie da abhauen wollten durch das Gate, war das Gate von Wraith bewacht. von Schiffen bewacht. Diesmal so überhaupt nichts, keiner, der auf sie schießt, weil das wäre jetzt sehr lustig gewesen. Man ist irgendwie unter Druck oder so und nachher der letzte Blaster Race schiebt das Schiff dann durch den Event Horizon oder
das
irgendwie sowas.
Das wäre auch cool gewesen, ja. Oder die rammt es so durchs Gate durch. Ja.
Ja, man hätte durchaus ein bisschen mehr Action reinbringen können. Ich weiß nicht. Ja, man hat jetzt irgendwie. Da ist so ein bisschen wie so Una. Ein Unas, ne? Ja, ja. Das ist ja auch irgendwie der ewigen drei Tage vorgestrige von den Gua'uld, beziehungsweise er ist ja eigentlich ein Wirt. Weiß ich nichts. Also, ja, ne, das mit dem, dass sie nicht durchs Gate kommen oder dass sie nicht transportiert werden, wenn sie nachher abgeschnitten werden. Ja, gut und schön, wir wissen halt nicht, wie die Gate-Mechanik jetzt wirklich insgesamt funktioniert. Also so viel Blödsinn war jetzt nicht drin, war ein bisschen komisch, dass sie halt, wie gesagt, den Major retten wollten, obwohl es gegebenenfalls gar nichts zu retten gibt. Und auf der Erde, will ich mal sagen, auf Atlantis halt ein Medical Team auf ihn wartet, das weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung, solider Daumen in die Mitte. Das ist jetzt nichts Besonderes, nichts, was einem groß in Erinnerung bleibt. Ja.
Was mir jetzt noch eingefallen ist, das wäre jetzt so die, ich glaube eher die Star Trek-Variante gewesen, dass wenn man in diesem Jumper ist und dann, aber die haben das, die halt nicht mit, ne, aber hast du, glaube ich, auch erwähnt, dass man dann irgendwie so Raumanzüge anzieht und versucht, irgendwie außen halt, weißt du, abzusprengen, eine Granate dahin macht, keine Ahnung, oder irgendwie, aber nee, das wurde, glaube ich,
also Raumanzüge wären bei einer Raumfähre vermutlich auch nicht so das Dümmste, was ein antiker
Paddeljumper. Es kann immer mal irgendwas passieren, dass man draußen was reparieren muss, ist halt selten natürlich, aber theoretisch, ne?
Na, also genau. Ja, okay, ja. Du hättest immer noch Leute verloren, ne? Vorne die Leute, ja, klar, im Event Horizon, ja, wären ja immer noch gefangen gewesen. Du hättest hinten aussteigen können, hättest dann keine Ahnung was machen können, warten bis das, wobei, ist ja egal, du bleibst einfach drin, wartest bis das Gate sich abschaltet, das Ding wird abgelöst, du bleibst jetzt an Bord und wartest, bis du gerettet wirst. Das wäre möglich, aber du hättest halt zwei Leute verloren.
Gut, wir haben nicht zwei Leute verloren und gucken mal, was nächste Woche auf euch wartet. Die Folge 5 der 8. Staffel von SG-1. Ich musste das gerade alles übersetzen in meinem Gehirn. Und die heißt nämlich Sorin. Und da wird wohl in der Gegenwart, Vergangenheit und der hin und her gesprungen. Ich wollte gerade Zukunft sagen, aber es steht hier gar nicht. Das hat mein Gehirn einfach vervollständigt. Freches Gehirn. Ja, da geht es um Daniel Jackson und eine Frau namens Leda Kane. Sagt mir jetzt so überhaupt nichts. Und die Bilder, weiß ich nicht. Bin ich gespannt.
Genau. Wir besprechen nächste Woche nämlich auch gar keine Folge von SG-1. Wir besprechen den Film von 2000, was ist das?
Ja.
2018. Sorry.
Ach so.
Mit von Juan Carlos Valida, mit Drehbuch von Juan Carlos Valdivia, Besetzung Willy Cartier, Alejandra Lanza, Pamela Perro. Und vermutlich
muss ich diesen Film kennen? Weil das klingt jetzt so aus der Pistole geschossen.
Nee, keine Ahnung. Ich habe nur, mir kam der Name Zoran so bekannt vor, irgendwo anders aus dem Film her.
Genau, wenn ihr diesen Quatsch unterstützen wollt, könnt ihr das über den Ko-fi-Link gerne tun in den Shownotes. Und natürlich gerne kommentieren, was das Zeug hält. Wie hat euch diese Episode gefallen? Ja, ansonsten noch ein schönes Restwochenende in Klammern in Form eures Restsonntages. Und dann bis zum nächsten Mal, oder?
Jo, liebe Touristen,
Deckmatte, macht's gut, tschö.
Ciao.